Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Heute wieder mit einer Special Edition Türmer trifft. Ja, und wen treffe ich heute? Ich treffe jemanden mit einem ganz ausgefallenen, langen Namen und einem sehr interessanten Job. Ich treffe nämlich Clemens Graf von Hoyos mit vollem Namen Clemens Maximilian Stefan Graf von Hoyos, Freiherr zu Stichsenstein. Hallo und herzlich willkommen.
Grüß dich, liebe Christine. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Herzlichen Dank für die liebe Einladung.
Ja, wir starten gleich mit der ersten Benimmfrage, denn du bist von Berufswegen Benimmfluencer und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Knigge-Gesellschaft und Inhaber der Deutschen Knigge-Akademie. Also alles rund um Knigge werden wir heute besprechen. Und da starten wir am besten gleich mit dem ersten Knigge-Thema, nämlich wollen wir uns duzen oder siezen?
Oh, jetzt war ich so frei und habe schon geduzt, weil wir auch schon mal im Vorfeld kurz darüber gesprochen haben. Aber ja, du hast natürlich recht, die Frage ergibt sich immer, nicht nur, wenn man sich nicht kennt, und wir haben uns schon kennengelernt.
Deswegen ist es auch so schwierig. Wir haben uns, muss ich gleich mal zur Ergänzung halten, wir haben uns in einer Talkshow kennengelernt. Da waren wir beide Gast und ich dachte sofort, über dieses Thema müssen wir hier im Podcast reden. In der Talkshow haben wir uns natürlich brav gesiezt.
Gesiezt, wie ich es gehört, genau. Und dann irgendwann haben wir per E-Mail uns darauf verständigt, dass wir uns in der Show heute duzen werden.
Also kurz, ich muss das mal klarstellen. Ich habe gefragt, wie machen wir das? Weil es streben da aus meiner Sicht zwei Sachen zu. Also A, kennen wir uns, haben wir uns als einmal getroffen, aber wir reden über Outdoor. Und wie du schon so gesagt hast, in Bayern wird ab 1000 Meter geduzt.
Absolut.
Also jetzt war ich so ein bisschen Interessenskonflikt. Klär uns mal auf, warum bist du zu Du gekommen?
Du, ich bin mehr für ein höfliches Du als für ein unhöfliches Sie. Und gerade im Outdoor-Bereich, wie du gerade schon gesagt hast, ist es natürlich auch immer charmanter, wenn man sich dann duzt und nicht sieht. Je weiter man von der Zivilisation sich entfernt oder je höher man kommt, desto üblicher ist dann auch das Du. Und ich finde aber, dass das tatsächlich auf der anderen Seite auch inzwischen zu inflationär wird. Das liegt gar nicht daran, dass sich irgendetwas an den Regeln geändert haben könnte. Man ist sich ja einig, solange man sich nicht kennt, ist man per Sie. Aber auf 1000 Meter sind heutzutage so viele Menschen unterwegs, dass ich gerne einführen würde, dass man sich erst ab 2000 Meter duzt.
Das ist eine grandiose Regel. Ich bin schon mal total begeistert. Aber tatsächlich ist es so, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ne? Wandern ist der große Gleichmacher. Also beim Wandern, also jeder muss den Berg hoch, egal ob jung oder alt, viel Geld du hast. Und deswegen fällt das Du da einfach leichter. Ich meine, ich habe im englischsprachigen Raum angefangen zu wandern, da hast du eh nicht die Unterscheidung, ne? Aber es ist viel, viel weniger Distanz, weil man viel näher an seinen Ursprüngen ist, ne?
Ja, und also, man versucht, verzeih, jetzt habe ich dich unterbrochen, das ist natürlich auch sehr unhöflich. Und man versucht natürlich zu unterstreichen, dass man hier auch vor den gleichen Herausforderungen steht und dass man kameradschaftlich höflich für den anderen Menschen, falls es hart auf hart kommt, auch gerne da ist.
Genau, das ist ein weiterer Aspekt, genau. Aber ich war auch ganz erstaunt. Ich habe natürlich jetzt im Vorfeld ein bisschen zu dir recherchiert, habe festgestellt, du hast eigentlich mal was ganz anderes gelernt und studiert. Ne? Du hast ein interessantes, deswegen haben wir uns auch gleich so gut verstanden, du hast ein interessantes Vorleben. Also erstmal hast du Brauereiwesen und Getränketechnologie studiert.
Ja, das ist richtig. Mein Vater, so erkläre ich mir das zumindest, hat lange Zeit mit Hopfen und Getreide gehandelt. Und wir hatten deswegen immer aus unterschiedlichster Herren Länder zu Hause verschiedenste Biere. Und mich hat das so fasziniert und dann noch Bier als Genussmittel natürlich auch angezogen gewissermaßen, dass ich gesagt habe, das möchte ich studieren nach meiner Zeit bei den Gebirgsjägern.
Und dazu kommen wir auch gleich noch, genau.
Ich habe ein Propädeutikum gemacht, also so ein kleines Vorstudium. Dann bin ich bei Brauereiwesen gelandet. Muss aber dazu sagen, dass ich schon im ersten Semester dann selbstständig geworden bin. Ich bin wie die Jungfrau zum Kinde zu meinem heutigen Job gekommen. Das lief so gut und das Studium auf der anderen Seite so schlecht, dass es im vierten Semester so langsam ausgeklungen ist.
Um dich mal zu zitieren, du hast mal gesagt, du fühltest dich in deinem Studium eher als bessere Putzfrau als bei den Getränketechnikern. Aber ich habe dich natürlich, als wir uns in der Talkshow kennengelernt, gleich gefragt, Mensch, Podcast, wäre das sowas? Hast du überhaupt eine Outdoor-Affinität? Und du gleich, ja, aber hallo.
Aber sowas
und,
von.
Aber sowas von. Und da musst du uns jetzt mal aufklären, wie der Vorsitzende der Knigge-Akademie oder der zu Outdoor kommt. Was ist da passiert?
Das eine schließt ja das andere nicht aus. Und es gibt einen sehr schönen Spruch, und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich ihn sage, ich hau ihn jetzt einfach mal raus. Der bezeichnet mich ganz gut. Und zwar Gentleman by day, Philosopher by night, Pervert by choice and Rebel by face. Also ich versuche immer zu zeigen, dass ich eine vielschichtige Person bin. Und dass Widersprüche einerseits natürlich das Rebellsein unterstreichen, andererseits aber auch interessant machen. Und ich liebe die Natur. Ich war mit meinen Eltern schon wahnsinnig viel draußen, mit Freunden immer unterwegs und natürlich auch hier mit der Nähe zu den Alpen im Südosten Münchens, wo ich lebe, hat sich das natürlich auch günstig ergeben, dass man mal schnell rausfährt an den Herzogstand, Taubenstand, wie sie alle heißen. Und das hat dann eben auch Einfluss genommen, wahrscheinlich diese Liebe zum Outdoor-Leben, dahingehend, dass ich dann eben auch zu den Gebirgsjägern gegangen bin, als man mich vor die Wahl gestellt hat, für welche Truppengattung ich denn tätig werden möchte. Für mich war klar, ich möchte dienen. Witzigerweise habe ich 3 Jahre zuvor schon an der Staatsoper Schlagwerk Unterricht erhalten und auch kleine Bühnenmusik machen dürfen hier in München, aber ich war nicht gut genug fürs Musikkorps hier in Neu-Lieberg.
Tatsache.
Ja, war ich nicht gut genug. Ich konnte das Locken nicht, wie sich das nennt.
Was ist das Locken? Das musst du uns mal aufklären. Was ist das Locken?
Das Locken sind so kleine Kurzmärsche auf der Trommel und Lyra konnte ich auch nicht spielen. Das ist dieses Standglockenspiel. Und damit war ich disqualifiziert und bin dann eben nach Mittenwald gegangen und habe dieses Jahr dort in Mittenwald wahnsinnig genossen und habe genau das gemacht, was ich am liebsten mache. Draußen sein, Skifahren, Schneeschuhwandern, Bivakieren, all die Dinge, die auch dich so faszinieren, hoffe ich.
Ja, Schneeschuhwandern jetzt weniger, aber draußen sein in jedem Fall. Und dann hast du beschlossen, um dich auch wieder zu zitieren, ich kapitalisiere meinen Namen und meine gute Erziehung.
Ja, vollkommen richtig. Ich habe mir im zweiten, dritten Semester meines Studiums oder eigentlich schon im ersten Semester gedacht, ich bin so gerne draußen und das auch gerne auf dem Boot. Ich möchte wieder segeln. Und da hat sich eine Gelegenheit hier geboten im Süden von München am Ammersee, da gibt es den Akademischen Seglerverein und da bin ich Mitglied geworden. Und die haben dann gesagt, Clemens, mach doch mal so einen Vortrag zum Thema Knigge. Und das war dann mein erster Auftritt vor einem kleinen Publikum, geplant waren 45 Minuten, daraus wurden 4 Stunden. Das hat dann irgendwann Alfons Schubeck mitbekommen, ein doch durchaus bekannterer Sternekoch, mit dem stand ich dann vor 500 Leuten hier in München. Und durch das Zutun einer Freundin bin ich dann recht schnell Referent geworden bei einem Münchner DAX-Unternehmen. Und ich lege Wert darauf, dass es nicht Wirecard war. Und dann eben auch noch bei einer großen bayerischen Stiftung. Und dann kam eins zum anderen. Und ich habe gesehen, wie leicht mir das von der Hand geht, über dieses Thema zu referieren, andere für das Thema Umgangsformen zu sensibilisieren, aber auch zu befähigen, die das vielleicht nicht so wie ich mit dem silbernen Löffel tatsächlich ja zu sich nehmen durften. Und ich habe auch gesehen, eben wie groß der Nutzen dieser Umgangsformen ist, weil ein höfliches Miteinander macht das Miteinander auch einfach lebenswerter.
Ja, und jetzt, ich muss noch kurz eine Sache noch einmal, was mich total begeistert hat. In unserer Talkshow hast, oder auch generell, sagst du, ich bin Herr Hoyos, ja. Aber dein voller Name, tatsächlich habe ich schon gesagt, ich bin ganz begeistert, ich muss es nochmal loswerden, Clemens Maximilian Stefan Graf von Hoyos Freiherr zu Stichsenstein. Und weißt du eigentlich, dass es bei den Langstreckenwanderern auch spezielle Namen gibt? Kennst du diese Tradition?
Europäischer Fernwanderweg und Co. Nein, was meinst du mit den speziellen Namen? Die kenne ich nicht.
Es gibt auf der US-amerikanischen Thru-Hiker-Szene, Thru-Hiker sind ja die Langstreckenwanderer, also Thru-Hiker von Durchwanderer. Und dort ist es tatsächlich so, dass wenn du auf so einen Trail gehst, bekommst du wie an einem religiösen Orden einen neuen Namen.
Mhm. Welche sind denn deine Namen? Wie viele hast du denn schon?
Darauf wollte ich jetzt mal hinaus, wie das gelaufen ist. Also es ist wirklich wie in einem religiösen Orden, symbolisiert er den Übergang in ein neues Leben. Und wenn du jetzt jemanden mit seinem Trail-Namen ansprichst, dann weißt du, du bist jetzt auf dem Trail. Was auf dem Trail passiert, bleibt auf dem Trail. Ne? Und dann gehst du zurück ins alte Leben und du nimmst deinen alten Namen wieder mit. Und das Lustige ist, dass diese Trailname, den suchst du dir nicht selber aus, der wird dir von den Mitwanderern verliehen. Und zwar entweder anhand von irgendwelchen, wie du aussiehst oder was du tust oder irgendeine blöde Begebenheit. Ne? Also da rennen jetzt ganz viele Butterflies und Wildflowers und sowas rum. Und mein Trailname ist German Tourist.
Oh.
Ja, weil immer, wenn irgendwas passierte, also irgendwie wir hatten eine Situation, wo wir, was weiß ich, Early Check-in anfragen mussten im Hotel oder können wir hier was zu essen kriegen, sonst wie, habe ich immer gesagt, Leute, schickt mich vor, I'm just a stupid German tourist. Also ich kann da blöd fragen, es wird nichts passieren. Und glücklicherweise ist nur German tourist hängen geblieben und nicht stupid.
Das ich wollte gerade sagen, was für ein riesiges Glück, dass du nicht jetzt bekannt bist als stupid German tourist.
Das wäre auch zu lang, weil auch die Namen, also genau wie dein Name, du sagst ja da, also dieser ellenlange Name, du sagst ja da auch, aber ich bin Clemens Hoyers.
Ja.
Auch der wird abgekürzt, ich wurde dann ratzfatz zu GT.
GT, dachte ich mir schon. Ja, aber GT hört sich auch richtig cool an, muss ich sagen.
Als Deutscher, weil du an GTI denkst wahrscheinlich. Ne?
Also, ah, oder Gran Turismo oder sonst irgendetwas. Ja,
ja,
GT
stimmt.
Hört sich gut an, ja.
Finde ich auch. Ne? Also das ist jetzt, wenn wir über Trail nehmen, könntest du jetzt auch zu mir GT sagen. Ne? Also das heißt, es gibt da auch da so Namenskonventionen. Ne?
Hochinteressant. Und gibt es denn dann auch die Eigenart, dass du mit diesem Spitznamen außerhalb des Wanderns angesprochen wirst?
Nur von eben Wanderern. Also es symbolisiert also tatsächlich deswegen auch, wie es die Anrede ist, so bin ich auch das Du und Sie drauf gekommen. Mhm. Sagt jemand zu mir GT, dann reden wir über einen Wanderkontext. Also wir würden jetzt weniger über Podcasts oder Aktientipps reden und sagen, hey GT, was für Aktien oder was für, was weiß ich, was gehst du heute einkaufen? Es symbolisiert dann wirklich, du bist in diesem Wanderkontext.
Und dann geht es um die richtigen Schuhe, die richtigen Socken,
genau,
die richtige Sonnencreme, genau. Und so weiter und so fort.
Hast du eigentlich einen Spitznamen bei den Gebirgsjägern abbekommen?
Nee, tatsächlich später bei den Seglern, aber den behalte ich lieber für mich.
Aber schau, vielleicht verrätst du uns am Ende ja noch. Ne? Aber
ich kann ihn gerne verraten, er lautet Puma, aber auch das ist aber eine Abkürzung und die verrate ich wiederum nicht.
Okay, also German Tourist und Puma. Unterhalten sich heute über Outdoor-Themen.
Vor allem, das ist ein schöner Titel auch für die gesamte Podcast-Folge. Bitte direkt festhalten.
Genau, Puma und German Tourist, ne? Das ist doch schön. Ne? So, jetzt habe ich gelesen, fand ich schon mal sehr schön, du sagst, gutes Benehmen ist Anlass- und adressatengerecht und berücksichtigt zudem die eigene Rolle.
Ja.
Und dann hast du auch sehr schön gebracht, ich lege mir so Schlagworte, du sagtest also, beim Knigge hast du vier I. Ich liebe sowas. Ne? Also, so Ideale, Image, Interaktion und Instrumente. So, und Instrumente ist für dich im Normalfall, habe ich gelesen, Smalltalk, Dresscodes, Tischsitten. So bei Tischsitten werden wir jetzt bei Outdoor wahrscheinlich eher weniger reden. Deswegen, was sind denn jetzt eigentlich die vier I bezogen auf Outdoor?
Tja, also zunächst mal Ideale. Das erste I, da geht es ja um die Werte. Und für mich der oberste Wert gegenüber oder beim Wandern ist der Respekt gegenüber der Natur. Ja, also respektvoll mit der Natur umzugehen. Ein weiterer Wert ist Höflichkeit gegenüber all meinen Mitmenschen. Und um das nochmal ein bisschen spezifischer zu machen, Wertschätzung und Rücksichtnahme. Also auf die Belange anderer Rücksicht zu nehmen, genauso wie deren Eigenschaften, Charakterzüge und Co. eben wertzuschätzen. Und das dritte I für mich im Bereich Outdoor ist tatsächlich Disziplin. Ja.
Okay.
Weil ich immer wieder erlebt habe, egal ob es auf Hütten ist oder auf Wanderungen zwischen zwei Hütten, dass die Disziplin, jetzt gar nicht so sehr die sportliche Disziplin, uns dazu veranlasst, eben den eigenen Müll nicht mitzunehmen. Dass man sich in der Hütte ausbreitet, als wäre das das eigene Reich und sich eben nicht sagt, okay, hier sind auch andere Menschen, ich versuche mal, mich klein und fein zu halten und unsichtbar zu machen. Das sind so für mich die drei Kernideale, wenn es um das Wandern geht.
Darf ich noch mal eins einwerfen, was du gerade erzählt hast? Für mich wäre noch Demut.
Oh ja.
Demut. Weil was ich gelernt habe beim Wandern ist, also gerade ich mache ja sehr viel Extremtouren gemacht, gerade in den USA, was ist, da bist du in den Rocky Mountains. Und was ich da wirklich gelernt habe, wenn du da auf so einem Berggipfel an den Rocky Mountains stehst und du weißt, im Umkreis von 50 Kilometer ist kein Mensch und maximal ein paar tote Kühe und du aber Grizzlybären und Blitz und Donner, dann wirst du plötzlich sehr, sehr demütig. Also du stellst halt fest, du bist nicht die Krone der Schöpfung, was immer so erzählt wird, sondern du wirst plötzlich ganz klein. Und das hat mich gelehrt. Deswegen würde ich da Demut noch mit einwerfen.
Da bin ich vollkommen bei dir, wobei das für mich ja auch gleichzeitig beim Thema Respekt mitschwingt. Und viele Ideale lassen sich ja auch miteinander vermischen, sind teilweise gleichbedeutend. Und entscheidend ist immer, was man für sich selbst aus den Idealen macht. Also ich möchte niemandem vorschreiben, was er unter Altruismus oder unter Nächstenliebe zu verstehen hat. Deswegen, ich finde den Punkt Demut wunderbar und ich empfinde ihn auch tatsächlich. Also ich bin immer total ergriffen von der Schönheit der Natur. Ich bin total demütig, wenn ich sehe, was um mich herum alles Wundervolles passiert, also zu 100% sekundiert. Hättest du noch andere Werte auch?
Nö, das ist, also diese Demut trifft es am, und vielleicht Dankbarkeit. Mhm. Also bei mir vergeht irgendwie kein Tag, wo ich mich dann abends nicht auf meiner Isomatte ausstrecke und sage, wow, was für ein tolles Leben. Dankbar, danke, danke, danke. Und diese Dankbarkeit gegenüber Natur, Gott oder je nachdem, welche Glaubensausrichtung du hast, das finde ich, wo ich dann auch sage, so eine gewisse Großzügigkeit, ne? Zu sagen, so, wenn jetzt irgendwas sich einer daneben benimmt oder sonst was, was sagt, nee, also ich bin so reich beschenkt worden, da kann man auch mal nachsichtig sein, ne?
Unterm Strich bin ich dankbar. Unterm Strich.
Genau.
Schön.
So, dann haben wir das nächste, wäre dann das Image. Was verstehst du da drunter?
Ja, das Image, dabei handelt es sich ja um das Bild, das wir selber abgeben von uns, gleichzeitig aber auch um die Art und Weise, wie wir wahrgenommen werden. Und zu 50% kann ich nur steuern, wie ich wirken möchte. Zu 50% ist es eine Frage des Empfängerhorizonts. Ja. Da gibt es dann so spannende Mischungen, zum Beispiel bei mir. Mich hält man entweder für einen schmierigen Autoverkäufer oder für einen dicken James Bond. Die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen und ich bin für viele dann der dicke Autoverkäufer. Nein, Schmarrn, der dicke James Bond und der wie auch immer. Aber man kann das nur eben zu kleinen Teilen steuern. Aber es spielt tatsächlich eine doch ganz wesentliche Rolle auch im Bereich Outdoor, weil wir ja immer wieder so thematische oder geografische Brüche haben. Wir bewegen uns ja abseits der Zivilisation und das Ziel ist, selbst beim Wandern, selbst beim Outdoor-Sport, am Ende mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch wieder die Zivilisation. Ja. Und jetzt nach mehreren Tagen auf dem Track im Dreck, dann eben zu sagen, okay, die zerschlissene Hose, das verschwitzte T-Shirt und der dreckige Schuh ist gut genug, finde ich, ist zu kurz gegriffen. Man kann sich auch hier noch kurz Mühe geben, einmal zumindest den Schuh abzuklopfen, bevor man ein Restaurant betritt oder eine Bar. Man kann noch ein T-Shirt vielleicht am Morgen einmal kurz durchs Wasser ziehen, damit nicht mehr so viele Schweißflecken drauf sind und es dann auf dem Rucksack aufhängen zum Trocknen, damit man dann eben in der Zivilisation auch wieder ein gesitteteres Bild abgibt.
Aber ist zu dem Thema Bild, Image nicht, also über das, wie man so mit der Zivilisation Kontakt umgeht, möchte ich nachher nochmal ausführlicher mit dir sprechen. Das Problem habe ich nämlich ständig. Aber ist nicht ein Image-Problem, dass, also dem auf das stoße ich ständig, ne? Also ich komme da an und ich sehe ja nun überhaupt nicht so aus wie das, was ich tue. Und dann begegne ich gerade so Männern, deren Image ist oder deren bewusstes Image, sie möchten als wahnsinnige Experten, als Wanderexperten gelten. So, und ich sehe die dann und weiß schon, die haben eigentlich überhaupt keine Ahnung. Und dieses Image, diese Hybris führt dann dazu, also zu sehr schrägen Interaktionen. Meinst du da auch Image mit oder meinst du, dass man sich da vielleicht ein bisschen zurücknimmt?
Ja, also das fällt ja auch schon wieder unter den Bereich Demut und Rücksichtnahme auf jeden Fall. Ich habe das vor einiger Zeit auch am Eibsee gehabt. Da kam mir ein älteres Ehepaar entgegen, von oben bis unten eingekleidet in topmoderne, hochfunktionale Outdoor-Kleidung. Und ich habe gesagt, und es war irgendwie morgens um 8.30 Uhr, die kommen gerade schon vom Gipfel der Zugspitze zurück. Und wenn man dann aber deren körperliche Konstitution angesehen hat, oder auch das biologische Alter, ohne jetzt da irgendjemanden zu nahe treten zu wollen, war klar, dem ist eben nicht so. Also man schürt da schon natürlich durch die bestimmte Kleidung auch eine Erwartungshaltung. Und dann ist aber auch die Frage wiederum, wird man dieser Erwartungshaltung gerecht? Und ich bin ohnehin immer skeptisch, wenn die Kleidung zu hochwertig und zu modern und zu neu ausschaut. Dann sage ich immer, ja, okay, die hat noch nicht ausreichend Meilen gesehen, noch nicht ausreichend Kilometer gemacht. Mal schauen, ob das denn zusammenpasst. Ja, natürlich, es geht auch um so eine gewisse Konkurrenz zwischen der eigenen Aussage und der Art und Weise, wie wir uns kleiden, artikulieren und ähnliches. Was ich gerade spannend fand, und das war tatsächlich auch ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist, als du gesagt hast, das Imageproblem. Ich finde, viele Outdoor-Menschen verursachen in einer breiten, vielleicht nicht so outdoor-affinen Masse ein Imageproblem, weil man heutzutage selbst in den entlegensten Winkeln irgendwo am Vorderriss auf der Zugspitze oder sonst wo Müll findet. Und ich finde, der moderne Outdoor-Sportler, ohne alle über den Kamm scheren zu wollen, alle über einen Kamm scheren zu wollen, stellt sich zu selten die Frage, was denn sein Handeln später für ein Licht auf ihn und seine Zeitgenossen wirft.
Das ist ein sehr schöner Punkt, wenn du unterwegs bist auf neuen Trails, also die noch nicht so populär sind. Dann sagen die Trail-Organisationen, also gerade in den USA, hämmern die dir quasi ein, du bist Trail-Ambassador, du bist Botschafter des Trails. So wie du dich verhältst, werden Wanderer nach dir beurteilt werden. Ja. Also gib dir Mühe, also gerade wenn die Trails eben neu sind und gerade wenn so, was weiß ich, die Besitzverhältnisse, also was weiß ich, du bist jetzt auf Privatgrund unterwegs oder sowas, da wird dir wirklich immer eingehämmert, wir dürfen jetzt da durchlaufen, aber dein Verhalten entscheidet darüber, ob der Landbesitzer das jetzt weiter dulden wird oder ob der einfach zumacht, weil die Leute sich so verhalten. Deswegen ist tatsächlich bei mir total eingebrannt, dass ich sage, ich bin immer ein Repräsentant dieses Trails. Also andere Wanderer nach mir werden dann auch so wahrgenommen, wie ich mich verhalte. Das ist ganz wichtig. Ne?
Ja, sehe ich auch so. Und da kommt es ja immer mal wieder zu komischen Begegnungen. Ich selber bin jetzt nicht so USA-affin. Ich war wandern in Monterey Bay und Drake's Bay, also Kalifornien, auch einmal am Erie Lake. Das waren jetzt keine Mammutwanderungen, es waren jeweils so knapp 30 Kilometer am Tag. Und mir ist aber aufgefallen, dass es dort sehr viel sauberer ist als bei uns teilweise. Also insofern, es mag womöglich daran liegen, dass eben die Organisationen dafür sorgen, dass schon im Vorfeld klar ist, du räumst wieder auf und du hinterlässt bitte keinen Dreck. Finde ich super. Ja, sowas fehlt hier.
Werbung. Draußen sein ist kein Lifestyle, es ist eine Entscheidung. Subaru sagt dazu, do your do, geh deinen Weg. Raus aus dem Gewohnten, rauf auf Waldwege, Schotterpisten und unbekannte Abzweigungen. Genau dafür braucht man ein Auto, das mitzieht. So wie die neuen Subaru-Modelle. In Japan entwickelt für alle Wege dieser Welt. Mit dem für Subaru typischen Allradantrieb, der unvergleichlichen Outdoor-DNA und moderner, vollelektrischer Kraft. Weil Natur erleben auch heißt, sie zu respektieren. Entdecke die neuen Modelle beim Outdoor-Festival am 13. Juni beim Subaru-Partner in deiner Nähe. Mehr Infos auf subaru.de.
Also ich glaube, da sind wir schon bei Punkt, beim nächsten Punkt, bei Interaktion. Also dazu, tatsächlich wird hier in den USA eingehämmert. LNT steht für Leave No Trace. Mhm. Das ist quasi das, was da oben dran steht. Also wenn, hinterlasse keine Spuren, also kein Müll weglassen, kein Müll wegwerfen und solche Geschichten. Aber was meinst du jetzt noch als Interaktion in diesem Zusammenhang?
Also Interaktion ist ja wirklich das aufeinanderbezogene Handeln. Ja, immer mehr als nur Kommunikation, weil Kommunikation kann sehr einseitig sein. Ich spreche die ganze Zeit, du sprichst die ganze Zeit, keiner von uns beiden hört dem anderen zu. Da ist nichts gewonnen, aber Interaktion heißt eben aufeinanderbezogenes Handeln. Und ich finde, gerade in dem Bereich Outdoor, wo es so viele unterschiedliche Interessensgemeinschaften gibt, eben diejenigen, die wandern, diejenigen, die Mountainbike fahren, diejenigen, die vielleicht sogar Offroad mit ihrem Auto unterwegs sind, weil sie das dürfen, gerne machen, das als Hobby haben, Jäger, Hundebesitzer und was es da alles gibt, die müssen ja miteinander auskommen. Und dieses aufeinanderbezogene Handeln hat eben bestenfalls die Macht, ja, dass wir miteinander das Naturerlebnis so schön wie möglich gestalten können. Und dafür sollte ich natürlich mir immer die Frage stellen, ist das, was ich gerade mache, förderlich? Das ist übrigens auch eine schöne Definition, die hier gut reinpasst. Dazu gleich noch einen Satz mehr. Ist das hier förderlich jetzt nur für mich und die 2-3 Menschen, mit denen ich unterwegs bin oder vielleicht eben auch für die gesamte Outdoor-Community? Und weil ich gerade sagte, das ist eine schöne Formulierung, die man einbringen kann. Es gibt von Albert Schweitzer die Aussage, gut ist all das, was das Leben fördert, beziehungsweise auch das Leben ermöglicht, und sei es eben das gedeihliche Zusammenleben zwischen uns Menschen. Das ist so eine abstrakte Form der Moral, wenn man so möchte. Und ich finde das so schön, dass hier eben auch die Achtung vor der Natur so zentral ist. Also gut ist all das, was das Leben ermöglicht und das Leben fördert und sei es eben das gedeihliche Zusammenleben zwischen uns Menschen. Das ist für mich wirklich der Inbegriff von Interaktion. Wir sind ja jetzt nicht nur in einem Mensch-Mensch-System unterwegs, sondern wir sind im Mensch-Natur-Natur-Mensch-System unterwegs. Und wir haben ja noch gar nicht über die gesamten Wildtiere gesprochen, die natürlich auch sehr stark unter dem Freizeitdruck durch uns Menschen leiden.
Okay. Ja, dann sind wir beim letzten I schon. Also was für Instrumente stehen uns zur Verfügung? Also ich meine, Dresscodes ist jetzt eher schwierig, sagen wir Dresscodes vielleicht schon, aber Tischsitten eher weniger. Aber Dresscodes ist tatsächlich schon mal ein Thema. Also muss ich tatsächlich sagen, Dresscode ist ein wichtiges Thema, sogar beim Wandern.
Ja, finde ich auch.
Ist mir sehr unangenehm aufgefallen, als ich jetzt in Japan war. Mhm. Da war ich auf einem Pilgerweg, Kumano Kodo. Und die Japaner laufen beim Wandern, also alle, also selbst im Hochsommer, hochverschlossen durch die Gegend. Teilweise auch mit Gesichtsmasken und Handschuhen. Mhm. Das hat jetzt bei denen eher was mit, die wollen den weißen Teer erhalten, zu tun.
Sonneneinstrahlung von meinen, ja.
Genau, aber auch ganz praktische Geschichten, also wenn du bist ja da total zerstochen, alles ist ja darauf aus, dich irgendwie Blut zu saugen an dir oder irgendwie. Hat aber auch eine religiöse Komponente, gerade auf diesem Pilgerweg, du kommst an sehr vielen Schreinen vorbei. Mhm. So, und da fand ich das also wirklich furchtbar. Also ich bin dann auch wie die Japaner, also dick vermummt durch die Gegend gelaufen und dann siehst du so eine Truppe gerade so amerikanischer Touristen, so bauchfrei, Tanktops, kurze Hosen. Wo ich auch denke, das ist jetzt irgendwie culturally not appropriate, ne?
Ja, da fehlt es an Sensibilität. Ja.
Also gerade auch so Pilgerwegen, ne, wo du dann auch eben an diesen Schreinen vorbeikommst, fand ich das so ein bisschen daneben, ne?
Ja, also entweder hat man davor seine Hausaufgaben gemacht und hat von sich aus eine gewisse Sensibilität. Und ich sage ja, jeder Mensch kann sich benehmen aus drei Gründen. Entweder hat er es gelernt, er hat eine gute Beobachtungsgabe oder er hat aber ein gutes Gespür dafür. Jemand, der sich gerade nicht gut benimmt, der ist entweder zu bequem, ist gestresst oder hat einen Mangel an Empathie. Und Mangel an Empathie lässt sich nicht heilen, aber Bequemlichkeit und Stress, das kann man abschalten. Im besten Falle sogar gerade beim Wandern. Das ist ja gut gegen Stress. Ja, aber Dresscode ist durchaus wichtig. Ansonsten, was meine ich mit Instrumente? Instrumente sind all die Techniken, die es eben so gibt, um eben das Miteinander angenehmer zu gestalten. Zum Beispiel die Moderationstechnik. Wenn ich auf einer Hütte im Schlafsaal bin, dann sage ich mehr zu mir selbst, meine aber natürlich auch die anderen damit, ohne dass ich das jetzt laut verbalisiere. Jetzt ist es aber Zeit, mal in den Flugmodus zu gehen. Ja, Moderation, das ist die Idee dieser Moderationstechnik, heißt ja Lenken. Wer lenkt, schafft Orientierung. Wer Orientierung schafft, schafft Sicherheit. Und wer Sicherheit schafft, schafft Harmonie. Und mir geht es darum, dass wir harmonisch alle in diesem Gruppenschlafsaal, egal ob es jetzt 18 oder 16 Betten sind, eben die Nacht verbringen können und niemand durch ein klingelndes Handy geweckt wird. Und deswegen sage ich, okay, auch so eine Moderationstechnik ist ein Instrument, um den Umgang miteinander angenehmer zu gestalten.
Okay. Dann sind wir eigentlich schon gleich bei den verschiedenen, also ich wollte mit dir so verschiedene Szenarien durchgehen, also wo ich aus meiner Erfahrung nach, wo ich denke, da bräuchte man so ein bisschen Knicke- oder Benimmregel-Anleitungen.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Du hast ja schon mal gleich also mein Horrorszenario angesprochen, nämlich Berghütten oder beziehungsweise Pilgerherbergen. Also ich persönlich gehe da nicht ich gehe überhaupt nicht dahin, weil ich das nicht ertrage. Also ich kann nicht mit anderen Leuten in einem Raum schlafen und die meisten, denen fehlt die entsprechende Benimmregel.
Darf ich ganz kurz dazu fragen?
Ja.
Was machst du dann alternativ? Bist du jemand, der gerne biwakiert? Oder?
Genau, mein Alltag verläuft so, ich bin beim Wandern 6 Tage die Woche im Zelt und einen Tag die Woche gehe ich in die Stadt, dann aber auch ungerne in eine Herberge, sondern wirklich ein Hotel, weil dann, das ist ja auch mein Ruhetag. Da muss ich dann auch wirklich regenerieren und ich kann einfach nicht regenerieren, wenn da 18 Leute in so einem Schlafsaal rumhängen. Ne?
Also ich
das gönne ich mir dann auch, weil ich muss ja vorher kein Geld ausgeben. Anders als die Pilger jetzt zum Beispiel, die ja standardmäßig also in Pilgerherbergen unterwegs sind. Mhm. Und dadurch, oder sagst du?
Ja, ich habe direkt eine Anschlussfrage, eine ganz praktische, vielleicht auch spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie machst du das? Orientierst du dich dann immer so, dass bei deinem Schlafplatz in der Nähe zumindest irgendein Fließgewässer oder eine andere Form von Gewässer ist? Oder sagst du, nach 30 Kilometer, 45 Kilometer am Tag ist Stopp und dann lege ich mich dorthin, wo ich gerade gehe und stehe?
Nein, das ist interessant. Du sprichst also eine der Hauptängste der Wanderanfänger an. Wir sind es so als moderne Menschen so gewöhnt, Wasser zur ständigen Verfügung zu haben, dass die Leute in Panik geraten, wenn sie ohne Wasser zelten müssen. Das ist für mich überhaupt kein Kriterium. Ich kann ich habe Trails gegangen, wo ich bis zu 8 Liter Wasser getragen habe. Mhm. Also für 2 Tage, weil es keine Wasserquellen gab. Das ist eine psychologische Herausforderung, dass man eben sich trotzdem entspannen kann und weiß, ich habe genug Wasser dabei. Das hat auch eine Planungsgeschichte. Und tatsächlich zählte ich, das hat auch wieder was mit Benimmt zu tun, aber auch mit praktischen Geschichten, am liebsten weg vom Wasser. Oh. Und zwar aus 2 Gründen. Das erste ist, rein praktisch, am Wasser ist es kälter. Mhm. Und am Wasser hast du ein größeres Kondensproblem im Zelt, weil du mehr Feuchtigkeit hast. Also du willst, und abgesehen davon hast du an Flüssen auch noch das Problem, dass dort, dass es auch laut ist.
Aber das heißt, du hast dann doch ein Zelt dabei.
Natürlich habe ich ein Zelt dabei.
Das ist für mich nicht Biwakieren, das ist für mich Zelten. Biwakieren heißt Isomatte, Schlafsack und dann vielleicht noch ein Biwaksack oder sowas.
Es kommt auch darauf an. Also heißt dann im Fach Cowboy-Camping. Also ich würde dann eher weniger biwakieren sagen, Cowboy-Camping. Also mache ich auch, aber meistens wirklich mit dem Zelt. So, und also aus rein praktischen Gründen ist das unangenehm am Wasser. Da hast du auch mehr Stechmücken und sowas.
Ja, auf jeden Fall.
Aber jetzt kommen wir zum Thema wieder Benimmregeln und wie du Einfluss auf andere hast. Am Wasser bist natürlich dann nicht nur du, sondern auch die Tiere, die dort trinken. Mhm. Und die störst du natürlich, wenn du dort liegst, beziehungsweise du bist dann einfach gefährdeter. Und deswegen ist schon mal einer der Hauptgründe, warum ich dort nicht zelte. Also ich würde immer nennen, also entweder ich komme noch ans Wasser hin, aber es stört mich auch überhaupt nicht, vom Wasser wegzuzelten. Und direkt am Wasser zelte ich wirklich nur, wenn es warm ist und wenn das eine belebte Gegend ist, aber nicht, wenn ich jetzt da irgendwo in der Wildnis bin, weil da weiß ich, da werde ich Tierbegegnungen haben. Das will ich nicht.
Okay, also das kann ich sehr gut nachvollziehen, wobei ich auch dazu klarstellen möchte, für mich heißt am Wasser immer in Entfernung von 200 bis 500 Meter. Ich habe ja schon gar keine Lust, dass nachts irgendwie der Fluss übers Ufer tritt oder sowas und ich da mitgespielt werde. Also auch das geht mit in die praktische Erwägung ein. Okay, aber dann habe ich das schon mal verstanden. Okay, und die Sache ist, welche Frage hatten wir gerade?
Mir ging es darum, wie verhält man sich in zum Beispiel Berghütten und Pilgerherbergen? Weil aus meiner Sicht die Leute sich dort nicht wirklich gut verhalten können, verschreckt mich das. Also mein Hauptproblem ist wirklich Schnarcher.
Ja.
Das ist ein Riesenthema, und aber ich weiß auch nicht, wie man es lösen kann. Also stell dir mal vor, du schnarchst. Ich weiß nicht, schnarchst du?
Ich vermute, dass meine Frau sagen würde, ich schnarche. Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß, dass ich ab und zu aufwache vom eigenen tiefen Luftholen, Schnarchen, aber ob ich dann schnarche oder nicht, entzieht sich meiner Kenntnis. Meine Frau wird wahrscheinlich behaupten, ja.
Okay. Aber was macht man? Ich habe auch gedacht, als Schnarcher hast du ja gar keine Wahl. Was machst du jetzt in einer Pilgerherberge als Schnarcher? Also das ist ja das Hauptproblem. Du weißt, du belästigst andere Menschen, die können dann nicht schlafen. Wie geht man damit um? Gibt es da eine Lösung? Gibt es da eine Möglichkeit?
Ich sehe da schon eine Lösung. Also erstens mal charmant ankündigen und sagen, also für den Fall, dass ihr euch, falls ihr euch wundert, ich bin heute Nacht der Schnarcher. Und wenn es unerträgliche Ausmaße annimmt, bitte wecken. Finde ich total legitim. Dann will ich als Schnarcher...
Proaktiv, ne?
Proaktiv, immer proaktiv. Gerne. Proaktivität wird im Leben immer belohnt. Dann das zweite ist, einen Randplatz nehmen, sodass man dann auch, falls man geweckt wird und man schnarcht laut, den Raum verlassen kann. Und ich muss gestehen, auch auf einer Eckbank in der guten Stube schläft sich's hervorragend, wenn man es denn mit dem Wandern tagsüber ernst genommen hat. Das ist nämlich jetzt die andere Seite, all jene, die nicht schnarchen. Sondern schlafen wollen, sich aber durch Schnarchen gestört fühlen, die haben sich am Tage meines Erachtens gar nicht ausreichend verausgabt. Sonst würde das Schnarchen nämlich nicht stören. Ich weiß, dass es bei dir anders ist, ja, dass du bist jemand, der wirklich Gewaltmärsche macht, aber trotz allem, ich kenne es ja von der Bundeswehr, wenn man da tagsüber aktiv gewesen ist und man hat 7 andere Schnarcher im Raum, man pennt, egal was um einen herum passiert. Also ich habe sogar das Schlafen auf einem Bein mit offenen Augen perfektioniert.
Jetzt, weißt du es jetzt bildlich oder tatsächlich?
Also ich kann sehr gut auch abschalten, wenn ich auf einem Bein stehe und die Augen offen habe. Ich bin dann geistig nicht mehr anwesend und nicht mehr ansprechbar. Also ich vermute schon, dass es so ein, wie sagt man, eine Phase sehr kurz vor dem Schlafen ist.
Also ich bin Hut ab, das hätte ich auch gerne. Ich glaube, wahrscheinlich ist es daran, das ist halt mein Normalzustand wandern. Also selbst wenn ich jeden Tag 35 Kilometer wandere, bin ich trotzdem nicht fertig und mich stresst das total. Zumal es ja auch noch andere Geräuschquellen gibt und die kann man aber viel besser abstellen. Ne?
Zum Beispiel? Also,
ich sehe schon, du warst noch nicht in der Pilgerherberge. Diese Erfahrung.
Nee, Pilger nicht, aber diverse Alpenhütten und Schlafsäle, die kenne ich sehr gut.
Aber dann kennst du die Problematik. Also erstmal fährt früh um 4 das Gefiepe von den Weckern los. Ne? Piep, 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 ne?
Das kenn ich.
Alle wachen auf, nur derjenige, der eben aufwachen soll. Also das finde ich schwierig mit Weckerstellen. Und dann fangen die an, blöderweise haben ja gerade Wanderer alles in Plastiktüten verpackt und die knistern.
Ja.
So, und dann fangen 25 Leute an, irgendwie zu packen. Also egal, du bist dann einfach wach, ne?
Ja, dann ist man wach. Dann ist man wach. Ja, Oropax sollen ja helfen und zumindest in Flugzeugen gibt es ja zu nehmen die Masche, dass man für andere Menschen, die keine Kinder haben, ergo keine eigene Lärmquelle dabei haben, Oropax mitnimmt. Aber das ist natürlich jetzt auf einem längeren Trail unpraktisch. Man kann ja nicht für jede Nacht oder selbst wenn es wie bei dir alle 7 Nächte ist, für 20 Personen jeweils und das 3 Wochen hintereinander 60 Personen Oropax mitschleppen. Das ist ja auch nicht ganz effizient. Ja.
Da muss ich dich korrigieren, das geht tatsächlich. Also ich schlafe, ich habe immer Oropax dabei. Die kannst du ja wiederverwenden.
Aber nur für dich. Und nicht für alle 20 anderen.
Ja. Genau. Aber du meinst, dass du als, wenn du dann früh aufbrichst, dass du dann den Leuten immer dann
schon
proaktiv
anbiete. Ja.
Ich würde das Problem ganz anders lösen. Ich würde schon am Abend vorher packen und dann deinen Rucksack nehmen, nach draußen gehen, dann kannst du ja draußen den Rest weiterpacken. Also alles griffbereit haben, dass du, wenn der Wecker klingelt, also sofort ausschalten und dann einfach das ganze Zeug, was schon griffbereit gepackt ist, nehmen und dann draußen die ganzen Plastiktüten erst dann rumknistern.
Finde ich sehr gut, wobei ich vermute, dass viele Menschen sich damit damit unwohl fühlen, wenn sie ihr Gepäck nicht unmittelbar bei sich am Fuß- oder Kopfende haben.
Ja, aber du kannst es ja doch am Fuß- oder Kopfende haben und dann packst du das und dein Wecker klingelt, du nimmst es und nimmst
gehst
dann
leise
nach draußen.
Raus. Ja.
Genau,
okay,
gehst dann leise raus und packst es.
Ja. Das ist sehr rücksichtsvoll, sehr gut. Nicht zwangs, also wir sprechen übrigens im Zusammenhang von Geräuschen von zwangsinvolvierendem Verhalten. Rücksichtnahme bedeutet, andere Menschen nicht zwangs zu involvieren, mit Zwang zu involvieren. Und das geht mit unangenehmen Gerüchen. Auch noch so eine Hüttengeschichte, wie ich finde. Lauten Geräuschen, schlechter Laune und unumsichtigem Verhalten im Allgemeinen. Klar, laute Geräusche, wo immer sie sich vermeiden lassen, versuche ich das natürlich abzustellen. Ich mag ja Menschen nicht so gern und ich finde es gut, dass da etliche Hüttenwirtinnen und Wirte darauf achten, die ihre Schuhe im Schlafsaal ausziehen und dort zum Lüften aufstellen. Ich finde, das gehört super, wenn man einen eigenen Schuhraum hat, aber auch auf der Terrasse der wetterabgewandten Seite sind die hervorragend aufgehoben.
Aber da gibt es auch ein weiteres Problem, habe ich in Pilgerherbergen total beobachtet. Also ich bin auch Pilgerwege gegangen. Ja. Und habe dann natürlich gezeltet, wurde da also schon früh durch das Schnattern der Pilger geweckt, weil die rennen da also schon alle vor Sonnenaufgang los. Das hat 2 Gründe. Erstens ist es dann in Spanien im Sommer sehr heiß, das heißt, die wollen die Tageshitze schlagen. Aber, und jetzt kommen wir zum Benimmregelgrund, die wollen sich das Bett in der nächsten Herberge sichern.
Sichern, wie das Handtuch auf der Liege in Mallorca.
So. Und das finde ich halt sehr schwierig. Also die meisten, die da pilgern, sind jetzt nicht gerade arm, sondern eher doch durchaus wohl situierte Menschen. Aber zum Pilger gehört ja die Pilgerherberge dazu und auch die rennen dann halt früh los. Was dann dazu führt, und das hat mich wirklich sehr nachdenklich gestimmt. Also ich habe dann auf den Pilgerwegen Leute getroffen, die haben zum Beispiel Blinde oder Sehbehinderte begleitet.
Mhm, schön.
Oder eben ältere Menschen, die dann trotzdem da noch pilgern. Und großartig. Die schaffen das halt nicht so schnell.
Ja.
Und das heißt, diejenigen, die es eigentlich am nötigsten haben, die Unterkunft am nötigsten brauchen, kommen als Letzte an und für die ist dann kein Platz mehr frei.
Ja, rücksichtslos, zwangsinvolvierend, unumsichtiges Verhalten, geht gar nicht.
So, und das ist dann halt sehr schwierig, also wie man damit umgeht, ne? Weil quasi die einzige Lösung, die mir da einfällt, ist dann als jemand zu sagen, der dann schon das Bett hat, dann sieht, da kommt jemand an, der da irgendwie aus irgendeiner Weise behindert ist. Okay, dann gebe ich mein Bett auf und schlafe dann eben in der Küche oder im Aufenthaltsraum oder sowas.
Mhm.
Oder auch genau dasselbe, die rennen dann halt los und holen sich gleich das untere Bett. Also ich würde mir auch das untere Bett nehmen, weil das ist bequemer, kommst du schneller raus. Aber das heißt dann halt, die langsamer sind, sind ja der Regel die es eigentlich viel besser bräuchten oder viel eher bräuchten, die landen dann eben oben. Dann bist du halt als 70-jährige Oma, die halt nicht mehr so gut zu Fuß ist, liegst du dann oben und musst dann halt nachts da 3-mal runterklettern. weil dir halt jemand, der schneller war, das untere Bett vorne weggenommen hat. Das ist, finde ich, eine schwierige Situation, ne?
Unerhört. Ja, tatsächlich, die Königsdisziplin der Höflichkeit wäre es ja, über das Fehlverhalten anderer hinwegzublicken. Die kaiserliche Disziplin, und das gilt aber nur für sehr wenige ausgewählte Fehlverhalten, wäre es, das Fehlverhalten anderer sogar zu adaptieren. Womöglich sogar in diesem Fall gar nicht schlecht, weil du schon eben gesagt hast, okay, dann kann ich nämlich ihnen mein Bett anbieten, wenn da jemand kommt. Ich finde es aber auch nicht ganz richtig zu sagen, jeder der Mensch, der blind, alt ist oder auch gehörlos oder was auch immer es für eine Behinderung ist, ist unbedingt auf dieses Bett angewiesen. Also ich kenne auch viele, die sagen, nee, ich möchte auch die Experience, so wie sie die anderen auch haben. Und ich glaube, dass man dann für jemanden, der schwanger ist, der fußkrank ist, im engeren oder weiteren Sinne, dann doch durchaus mal Platz machen könnte. Und ich sage immer, ich gehe nur da dazwischen beim Fehlverhalten anderer, wenn ich das beobachte. Es fällt mir wirklich sehr schwer, nur dort dazwischen zu gehen und nicht bei anderen Dingen auch. Ich habe mich kürzlich zum Beispiel bei uns auf dem Wochenmarkt tierisch geärgert. Dazu aber gleich noch einen Satz mehr. Ich gehe nur da dazwischen, wo entweder wirklich die Grenzen des Anstandes verletzt werden. Also jemand wird bloßgestellt, gedemütigt oder benachteiligt. Man muss sich natürlich dann fragen, wie weit wird denn hier jemand tatsächlich benachteiligt? Wie gesagt, bei Blinden und Tauben sehe ich das nicht unmittelbar. Bei der alten oder älteren Dame schon eher. Oder ich gehe dort dazwischen, wo es meine eigenen Kernwerte, Core Values oder Ideale eben verletzt. Und ich sage, ich stehe für Gerechtigkeit oder ich stehe für Disziplin oder für Harmonie oder was auch immer. Und da nimmt sich jemand wie die Axt im Walde. Dann gehe ich dazwischen und sage, was ist das denn für ein unsägliches Verhalten? Sehen Sie nicht, dass es hier jemanden gibt, der den Platz eher braucht? Und wenn er sagt, ja, der war nicht schnell genug, dann sage ich, ja, aber weil er auch nicht kann. Ja, und dann hoffe ich auf Einsicht. Das Blöde ist nur, gerade unhöfliche Menschen, also wirklich per se unhöfliche Menschen, die empathielos sind, die sind seltenst einsichtig.
Das ist leider auch meine Beobachtung. Aber du wolltest jetzt noch was vom Wochenmarkt erzählen.
Ah ja, der Wochenmarkt, danke dir. Ich habe kürzlich einen Herrn beobachtet, der hat vom Kohlrabi das Kraut abgezupft und dann wurde die Verkäuferin aufmerksam und sagte, nimm's bitte das Kraut mit raus. Dann sagte er nur, zu spät. Ja, und hat ihr so den Kohlrabi hingeschmissen zum Wiegen. Dann hat er von der Auslage eine Orange genommen, um die zu probieren und hat dann die Schale, von der Schale das Fruchtfleisch abgekiefelt und die Schale einfach, und das findet bei uns hier im Ortszentrum statt, auf den Boden achtlos geworfen. Und ja, die Königsdisziplin der Höflichkeit ist es, geflissentlich über das Fehlverhalten anderer hinwegzusehen. Das ist mir in dem Fall wirklich sehr schwer gefallen. Am liebsten hätte ich den Mann konfrontiert mit der Aussage, war ihre Kinderstube zu klein für eine gute Kinderstube oder ist jemand mit dem Traktor durchgefahren? Also es hat mich wirklich sehr geärgert. So ein wirklich per Definition rücksichtsloses Verhalten.
Da muss ich dich jetzt mal mit einer ganz besonderen, kniffligen Situation konfrontieren, wo selbst ich immer ein bisschen überfordert war, wie ich mich da verhalten soll. Dazu gehen wir jetzt mal auf US-amerikanische Trails.
Gerne.
Und dort gibt es so etwas, der Fachbegriff ist dazu Trail Angel. Trail Angel sind Menschen, die Wanderern helfen, indem sie ihnen zum Beispiel Wasser in die Wüste fahren, da Wasserdepots anlegen, indem man ihnen einen Shuttle gibt, einen kostenlosen Shuttle in die nächste Stadt, damit die einkaufen können. Und jetzt kommen wir zum Kern, indem man die zum Beispiel bewirtet und beherbergt. Also wenn die am Wegesrand wohnen, dann kann man dort sozusagen anklopfen und darf dann im Garten zelten oder viele haben dann irgendwie ihre Dachboden oder was weiß ich, ehemalige Kinderzimmer bereitgestellt, wo du dann übernachten kannst und du wirst dann dort oft auch bekocht. So, und das ist jetzt eine ganz schwierige Situation. Ich erkläre mal, wo der Haken liegt. Die dürfen offiziell dafür kein Geld nehmen. Weil in dem Moment, wo sie dafür Geld nehmen, sind sie ein Gewerbebetrieb und würden wieder Steuer und Pipapo nehmen müssen. So, die dürfen keine offiziellen, festen Beiträge dafür nehmen. In der Regel wollen die auch kein Geld, aber du weißt natürlich, dass da kommen ja Hunderte von Wanderern durch, das kostet einfach. Und du siehst dann doch oft, das sind jetzt auch nicht die reichsten Menschen. So, und da war ich immer wirklich vor die Wahl gestellt. Also da gibt es dann verschiedene Varianten. Also wenn dann viele Wanderer da sind, die tun sich dann irgendwie zusammen und deponieren dann irgendwie ein paar Dollarscheine im Bierglas. Und das wird dann erst wieder entdeckt oder im Bierkrug oder in irgendeiner Dose oder sonst wie, wenn die Wanderer schon wieder lange weg sind. Oder wie würdest du mit dieser Situation umgehen?
Also jede Form dieses Services ist ja freiwillig und
natürlich
trotz allem alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Und ich verstehe, dass man da so den Drang verspürt, einen Tipp zu geben, also Trinkgeld zu geben. Und ich finde das per se auch nicht verwerflich. Ich finde diese Idee mit dem Verstecken gut. Gleichzeitig kann man die sich ja auch auf andere Art und Weise erkenntlich zeigen, indem man meinetwegen mal den Abwasch macht, eine Stunde auf die Kinder aufpasst oder sonstiges eben versucht, um dort eben seine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Und selbst ein handgeschriebener Brief, finde ich, vermittelt immer ein großes Maß an Dankbarkeit, manchmal sogar mehr als eine 10-Dollar- oder 20-Dollar-Note.
Ja, es geht in dem Fall, also in diesem Konflikt geht es halt darum, mein Impuls war, ich möchte sicherstellen, dass auch die Wanderer nach mir noch diesen Service bekommen und der halt Geld involviert. Und ich sage dann halt, okay, ich kann mir das leisten. Viele Wanderer sind eben sehr, sehr arm, die können sich das eben nicht leisten. Und ich denke so, also für mich wäre das jetzt leichter, 20 Dollar, ein Hotel hätte mich viel mehr gekostet. Und da finde ich es also für mich ausgleichende Gerechtigkeit, dass ich dann halt da was da lasse. Aber ich kann natürlich das ja offiziell nicht übergeben, das ist auch wieder blöd. Also es ist eine ganz schwierige Situation.
Ich finde es legitim. Also offiziell muss man es ja nicht überreichen. Ja? Selbst wenn du es in Briefkuvert tust, mit einem handgeschriebenen Brief, einer Karte oder sowas, dann oder mit einer Büroklammer irgendwo festheftest, hast du ja das Geld schon übergeben. Und es bleibt ja freiwillig. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die finanzielle Entlohnung, ja, die es dann am Ende doch wäre, die Hauptmotivation eben dieser Trail Angels ist. Deswegen.
Nein, ist es nicht. Da kann ich zwei spannende Geschichten zu Trail Angels erzählen. Also es geht auch nicht um die finanzielle Entlohnung, es geht um die Sicherstellung, dass eben die Mittel haben, auch den nächsten wieder eine Pizza hinstellen zu können. Ich habe einen sehr schönen Spruch mal gehört. Ich war ein Trail Angel, das war ein ganz älterer Herr, also schon weit über 80. Der also wirklich da pro Saison hunderte von Wanderern da durchgehauen hat und sagte, okay, erstes Bier ist frei, zweites kostet einen Dollar und so. Und bei dem war jeden Abend im Garten Halligalli, hat wurde gegrillt und so. Und ich habe ihn dann auch gefragt, warum tust du das eigentlich? Und er sagte, ja, meine Frau ist verstorben gerade. Und ich wohne in so einem Dorf, da ist es ja schon das Highlight, wenn der Nachbar einen neuen Rasenmäher hat. Hier passiert einfach nichts. So, und dann kam der schöne Satz, jeder Wanderer hat eine Geschichte, die ist wie ein Buch. Und das Tolle an diesen Büchern ist, ich muss nicht in die Bibliothek gehen, um mir das Buch auszuleihen, die Bücher kommen zu mir.
Großartig.
Das war
wunderschön, ja.
Wirklich tolle Geschichte. Und trotzdem habe ich halt gesehen, der stellt da jedem irgendwie da 5 Bratwürste und 3 Hamburger hin, der war jetzt auch nicht so gut situiert. Da habe ich dann auch halt die Versteckmethode dann gewählt, um noch ein paar Geldscheine dazulassen.
Und wo ist das Geld gelandet?
In der Regel gibt es dann, also weil die Wanderer haben ja alle das Bedürfnis, ne? Dann wird man sich zusammen, dann wird das untereinander diskutiert und dann wählen sich alle denselben Behälter aus, da kommen dann irgendwie die Scheine rein und der Letzte, der geht, sagt, guck doch mal danach und dann sind wir auch schon weg. So klappt das dann.
Sehr gut.
Und ja. Ich möchte mal noch eine andere Geschichte erzählen, warum Trail Angel das auch tut, als jetzt eine ganz schräge Nummer, in welche Richtung das gehen kann. Da sah ich auf dem Trail ein Schild Trail Magic. So heißt das eben, wenn die Trail Angel einem helfen, Trail Magic, 500 Meter weiter diese Richtung. Ne? Also ich da hingegangen, auf so ein gut bürgerliches Haus, ich da angeklopft, ich war dann auch der Einzige dort, die ganz begeistert waren, also wirklich gut gekleidete, gut situierte Menschen. Der Mann war Pilot, hat sich so vorgestellt. Und ja, hier kannst du duschen. Dann haben die extra Frühstück gemacht. Ich war schon ganz peinlich berührt. Ich dachte, was für ein Aufwand. Ne? Und dann sitze ich dann so beim Frühstück, spachtel da gerade irgendwie so Pfannkuchen in mich rein. Beide sitzen, es war so ein Ehepaar, sitzen erwartungsvoll vor mir und plötzlich sagt der Mann zu mir, guckt mich freudestrahlend an und sagt, Christine, was glaubst du eigentlich, was mit dir passiert, wenn du tot bist?
Oh.
Mir fiel die Gabel aus der Hand. Ich sah mich schon nach dem Ausgang um, dachte, kannst du mit der Gabel jetzt abstechen, was tust du jetzt? Und dann nach einem Schreckmoment sagt er, wir glauben an Jesus Christus, den allmächtigen Gott. Nur er kann uns erretten. Hast du schon seine Botschaft gehört? Und es stellt sich raus, es waren halt evangelikale Christen.
Ja, ja, ja.
Es waren Missionare. So, und sozusagen als Entlohnung musste ich dann jede Menge christlicher Broschüren mitnehmen und in der nächsten Schutzhütte stapelten sich die schon. Also da habe ich dann auch keine Geldscheine hinterlassen, weil da war quasi dann, musstest du den Missionsdrang dort.
Sehr opportun natürlich, da hier die Wanderer versuchen zu missionieren. Ja, das ist mir so zum Glück noch nie passiert. Aber ich habe auch keine Erfahrung mit Trail Angeln gemacht in den USA. Ich hatte aber einen sehr netten Herrn, der mich nach meinem 70 Miles Drive vor Pebble Beach ist das, in Kalifornien, den ich zu Fuß gemacht habe, sind so knapp 30 Kilometer, zurückgefahren hat zu meinem Auto, beziehungsweise zum Auto eines Kumpels. Und dem habe ich damals auch Tankgeld oder sowas angeboten und der hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Und ich hatte irgendwie noch eine Schokolade dabei oder sowas und die habe ich ihm dann in die Hand gedrückt und da war er überglücklich.
Also ich glaube, es ist wirklich eine Abwägungsgeschichte. Also wie du sagst, wenn das der einmal macht, ist das ja auch völlig in Ordnung. Aber wenn du halt siehst, das sind Trail Angel, die jeden Tag 10 Leute bewirten, dann ist das ein bisschen andere Geschichte.
Ja, das ist eine wahnsinnige Dimension an Kosten auch, die da entsteht, klar.
Aber du bringst es jetzt gleich zum nächsten Thema, nämlich dem Zivilisationskontakt. Also da als Wanderer, du verbreitest ja nicht immer ein wahnsinnig tolles Aroma, ne?
Nein, sondern eins, das auf die Zunge und unter die Zunge geht.
Genau. So, und da habe ich mir jetzt angewöhnt, vielleicht hast du eine bessere Lösung, aber ich würde dir mal kurz vorstellen. Also wenn ich zum Beispiel ins Hotel gehe, einmal die Woche gehe ich ins Hotel, dann versuche ich mich in den Hotelbesitzer hinein zu versetzen. Also da kommt jemand an, völlig verdreckt mit dem Rucksack. Wenn das jetzt kein bekannter Wanderweg ist, können die mich ja gar nicht einordnen. Das heißt, ich gehe da auch proaktiv hin, also schon beim Check-in, setze mein strahlendes Lächeln auf und sage, wissen Sie was, seit 5 Tagen freue ich mich auf diesen Hotelbesuch. Ich bin Wanderin, ich bin auf dem und dem Trail unterwegs und seit 5 Tagen träume ich jetzt schon von dieser Dusche, dass ich wie etliche da einen normalen Menschen fahren kann und dann kann ich gleich in den Waschsalon gehen und Sie werden mich jetzt gleich, wenn ich aus dem Zimmer komme, nicht wiedererkennen.
Sehr gut.
Und versuche so, diesen Druck da rauszunehmen. Hast du da eine bessere Lösung, wie man das machen kann? Oder wie habe ich das schon gut hingekriegt?
Nee, ich finde das hervorragend. Also es gibt die Technik, Fehlverhalten auch anzukündigen. Das ist im Grunde genommen deins. Dein Fehlverhalten ist hier eben nicht gänzlich der Norm entsprechend, normschwieriger Begriff natürlich, in dieses dann wohl doch eine Spur vornehmere Hotel zu gehen, sonst hieß es ja, okay, das ist überhaupt kein Problem. Und Fehlverhalten ankündigen zeigt eine gewisse Sensibilität eben für Konventionen und gleichzeitig aber auch das Selbstbewusstsein, sich darüber hinwegzusetzen. Und insofern halte ich das auch für die beste Methode, die du da an den Tag gelegt hast. Witzigerweise hat Adolf Freiherr Knigge in seinem Buch über den Umgang mit Menschen 1788 etwas sehr, sehr Ähnliches geschrieben. Er war ja Aristokrat und deswegen häufig sehr viel besser gekleidet als eben das einfache Volk, das gar nicht zu Pferd oder zu Kutsche reiten konnte. Und er hat es aber geliebt, Deutschland zu Fuß zu erkunden.
Und das war mir gar nicht klar. Er war auch ein Kollege von uns quasi, auch ein Outdoor-Freund.
Ja, der war ein großer Outdoor-Freund, ja. Er hat viel darüber geschrieben. Am besten finde ich seinen Tipp, man solle nicht zu nah an den ausgegangenen Wegen und Pfaden schlafen, da am nächsten Baum womöglich noch das Ungeziefer von der zuvor dort schlafenden Person ist. Aber
nein, wirklich?
Doch, wirklich, ja. Wirklich? Also ich hab mir ein paar Passagen für den heutigen Podcast rausgeschrieben.
Ja, unbedingt. Erzähl uns. Bin ich ganz neugierig.
Genau, aber jetzt hier eben zu der Ausstaffierung beim Gastwirt oder im Hotel hat er eben geschrieben, dass man damit die Gastgeber natürlich vor eine riesige Herausforderung stellt, weil sie gar nicht wissen, was für einen Tarif man den einordnen soll. Weil er eben so vornehm gekleidet ist, aber zu Fuß kommt, nicht mit Kutsche, nicht mit so vielen Pferden oder so wenig Pferden und nicht nur mit einem Pferd, sondern er kommt eben zu Fuß und ist viel zu elegant gekleidet. Also es ist ein Problem, mit dem sich schon Adolf Freiherr Knigge im Jahre 1788 und davor eben konfrontiert sah. Und so meine Lieblingszitate von ihm, ich schaue mal ganz kurz, welche ich auf die Schnelle finde, sind vor allem die zum Reisen, wo er gesagt hat, also zum Fußgehen hat er übrigens geschrieben, das Fußgehen ist gewiss die angenehmste Art zu reisen. Man genießt die Schönheiten der Natur, man kann sich unerkannt unter allerlei Leute mischen, beobachten, was man außerdem nicht erfahren würde. Man ist ungebunden, kann das freundlichste Wetter und den schönsten Weg wählen, sich aufhalten, einkehren, wenn und wo man will. Man stärkt den Körper, wird weniger erhitzt und gerüttelt als in der Kutsche, hat Appetit, hat Schlaf und ist, wenn Müdigkeit und Hunger der Bewirtung das Wort reden, leicht mit jeder Kost und jedem Lager zufrieden. Also ich finde das sehr treffend beschrieben.
Gilt damals wie heute, also perfekt.
Genau, und zur Kleidung hat er auch was gesagt. Nur einen Satz, zwei. Man kleide sich bequem. Ein ungemächlicher Anzug macht unbehaglich, ungeduldig und müde. Und absolut treffend und mein absolutes Lieblingszitat, das gebe ich auch vielen Menschen mit, die sich auf Reisen begeben, ganz gleich, ob es jetzt zu Fuß oder eine Flugreise ist, eine Schiffsreise oder ähnliches, hat er gesagt, zum Reisen gehört Geduld, Mut und guter Humor, Vergessenheit aller häuslicher Sorgen und dass man sich durch kleine, widrige Zufälle, Schwierigkeiten, böses Wetter, schlechte Kost und dergleichen nicht niederschlagen lasse. Dies ist doppelt zu empfehlen, wenn man einen Gesellschafter bei sich hat. Denn nichts ist langweiliger und verdrießlicher, als mit einem Manne zu reisen und in einem Kasten eingesperrt zu sitzen, der stumm und mürrischer Laune ist, bei der geringsten unangenehmen Begebenheit aus der Haut fahren will, über Dinge jammert, die nicht zu ändern sind und in jedem kleinen Wirtshaus so viel Gemächlichkeit, Wohlleben und Ruhe fordert, als er zu Hause hat. Und ich finde das so witzig, dass einfach so die Herausforderungen natürlich in sehr geschraubtem Deutsch damals schon so geschildert worden sind, wie wir sie auch heute wiederum vorfinden.
Da kann ich dir in dieser Hinsicht empfehlen, kennst du Johann Gottfried Säume?
Sollte ich wahrscheinlich kennen, aber ich kann ihn gerade nicht zuordnen.
Der ist im Jahre 1801 Heimat.
Der Spaziergänger.
Ein Spaziergang nach Syrakus, genau. Und der hat in ähnlich geschraubtem Deutsch, ich habe das gelesen, weil ich bin seine Route gewandert. Ich bin auch nach Sizilien gewandert. Er hat ein bisschen geschummelt, muss man dazu sagen. Er hat Teile mit der Kutsche oder mit dem Boot übersprungen. Aber die Sorgen sind dieselbe. Also wo bekommt er Wasser her? In welcher Herberge übernachtet er? Wie ist das Essen? Also die Sorgen sind da wirklich sehr identisch. Ne? Auch bei ihm dreht sich sehr viel um Essen, genau wie bei mir. Was uns wieder zum nächsten Thema, aber du hast dasselbe Situation, hast du ja, wenn du essen gehst.
Ja.
Absolut. Also auch dort.
Da könnte ich mich immer ärgern über die Wanderer, wenn ich selber keiner bin.
Ja, also wie geht man da proaktiv? Du hast ja zwei Probleme. A, du hast deinen Geruch und B, du hast dein Gepäck, was da so im Weg rumliegt. Was schlägst du da vor?
Ja, also wann immer man draußen essen kann, sollte man draußen essen. Da verfliegt der Geruch nämlich schneller. Muss ich leider frank und frei so sagen, aus Rücksicht gegenüber den anderen Gästen. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, das bringt halt einfach die Natur der Sache mit sich, ja, dass wir eben nicht mehr so angenehm riechen, wenn wir jetzt länger draußen unterwegs gewesen sind. Was ich viel rücksichtsloser sind, ich glaube, es am Anfang unseres Gesprächs schon mal kurz gesagt zu haben, ist, wenn man eben sich nicht die Mühe gibt, die Schuhe abzuklopfen oder auch vollkommen unsensibel für die Raumatmosphäre einfach seine nasse Kleidung über irgendwelche Stühle drüber schmeißt, vielleicht an den antiken Bauernschrank hinhängt. Das sind die Dinge, die ich wirklich als grob unhöflich empfinde. Ja, dass man jetzt eben unangenehm riecht, schön und gut, ist natürlich zwangsinvolvierend, aber die Gäste werden sich über kurz oder lange auch an den Geruch gewöhnt haben.
So schlimm ist es in der Regel auch nicht, eben. Aber du hast recht, sich dort eben auszubreiten. Oder man geht halt proaktiv hin, also auf den US-Trails kennen die ja schon ihre Kandidaten, ne? Und da wirst du dann sowieso, also alle Langstrecken waren dann einen Raum gesondert, da können die so vor sich hin büffeln. Sie haben aber auch eine große Zeche, ne? Also wenn du dann eben dort essen gehst, dann haust du da schon mal drei Portionen hintereinander rein. Also so gesehen lohnt es sich dann auch für die Leute, ne?
Wahnsinn.
Aber ich sage dann auch immer proaktiv, okay, ich bin jetzt Wanderin, wo soll ich den Rucksack hinstellen, wo passt das?
Ja, super.
Und zum Thema Rucksack möchte ich noch eine Sache ansprechen, die man als Wanderer, glaube ich, so nicht auf dem Schirm hat. Und das ist Einkaufen in Supermärkten. Das ist auch ein großes Problem.
Ja.
Und zwar mit dem Rucksack bist du tendenziell, du stößt einfach Sachen um.
Also und gehst auch gleich mal als Taschendieb.
Erstens das und vor allen Dingen, was mir auch tatsächlich passiert, du drehst dich irgendwie unbedacht um und so die ganze Dosen
steht um.
Ne?
Campbell Beans.
Genau. Und gerade in den USA, also was man das einfach lösen kann, ist, wenn es einen Einkaufswagen gibt, also den Rucksack runternehmen, da reinpacken, Trekkingstöcke klein machen, weil sonst pieksen die da raus und stichst dann halb irgendwie Leute ab. Also nicht irgendwie oben auf dem Rucksack, also am Rucksack an der Seite befestigen, weil wenn du den abnimmst, dann stichst du gleich mal den nebenan die Augen aus damit. Also mit dem Einkaufswagen ist das gelöst. Schwieriger wird es allerdings bei kleinen Läden. Dort, die keine Einkaufswagen haben. Und dort siehst du in den USA ganz oft das Schild, Rucksack bitte draußen lassen. Was dann aber schwierig ist, weil das ist ja deine ganzen Wertgegenstände, ne? Und da bist du wirklich so ein bisschen in der Klemme. Also ich versuche dann quasi zu sagen, kann ich den jetzt am Eingang, also da, wo die Kassiererin Auge drauf hat, lassen? Oder also wirklich da ansprechen, so, ich würde hier gerne einkaufen, wo kann ich den Rucksack hinstellen? Also nicht einfach da so mit dem Rucksack durchrennen, einfach weil du gerne was mit umreißt oder halt, wie du sagst, du wirst für einen Taschendieb oder sowas gehalten, für einen Ladendieb.
Ja.
Aber hast du da noch eine bessere Lösung?
Ja. Ich habe keine bessere Lösung, aber mich würde sehr interessieren, ob du, es tut mir leid, dass ich keine bessere Lösung habe, du bist schon auf einem sehr, 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 sehr hohen Knigge-Niveau unterwegs als Wanderin.
Genau. Dankeschön.
Also das spricht einfach die Erfahrung aus dir und offensichtlich auch die Sensibilität, die du hast und die gute Beobachtungsgabe und was auch immer. Aber mich würde interessieren, hast du so ein kleines Vorhängeschloss oder ähnliches im Rucksack und hast du all deine Wertgegenstände in einer kleinen, so Pouch würde man glaube ich sagen, im Wanderjargon, sodass du die einmal schnell unter den Arm klemmen kannst und nicht eben im ganzen Rucksack reingehen musst? Das ist nämlich eine Sache, die ich doch immer mal wieder mache, auch wenn ich dann zum Beispiel mit dem Fahrrad an den Gardasee gefahren bin, tatsächlich auch mit Rucksack und nicht mit Satteltaschen, dass ich dann einfach irgendwo den Rucksack mit abgeschlossen habe.
Also tatsächlich, es ist kein Schloss, weil ich bin ultraleicht. Ich säge mir sogar die Zahnbürste ab. Ich nehme also kein Schloss mit, das würde einfach zu viel wiegen. Aber tatsächlich mache ich das so, dass ich mittlerweile so eine Bauchtasche oder Hüfttasche eben habe. Da ist mein Handy drin, da ist mein Geld drin. Das habe ich sowieso immer am Körper. Trotzdem ist es, ich glaube, das ist schwer für normale Menschen vorzustellen, weil der Rucksack ist ja alles, was ich besitze.
Absolut.
Du verwechselst ja quasi mit dem quasi. Und den irgendwo abzustellen, ist dann schon schwierig. Ne? Es gibt noch eine andere Situation, die ich mit dir ansprechen will. Da werde ich ganz oft für sozusagen angegriffen. Da weiß ich aber auch keine richtige Lösung. Ich schildere mal das Problem. Und zwar, ich bin ja darauf angewiesen, mein Handy irgendwo aufzuladen.
Ja.
So, und eine Handyladung, muss ich dazu sagen, habe ich mir extra ausrechnen lassen. Eine Handyladung im deutschen Normalstromtarif kostet um 1 Cent. Also wir reden hier nicht über große Beträge. Also. So, und ich mache das so, da gibt es aber oft einen Shitstorm drüber. Ich gehe gerne in Kirchen, weil die haben immer eine Steckdose. Entweder für die Kirchenreinigung per Staubsauger oder für die Orgel, ist ja auch immer elektrisch betrieben.
Ja.
Und dort lade ich mein Handy. So, jetzt kann ich, weil in der Kirche ja in der Regel niemand ist, nicht fragen, darf ich das?
Ja.
So, also ich tue es, ich begehe tatsächlich im weitesten Sinne Stromdiebstahl. Ich versuche das dadurch zu kompensieren, ich lasse immer 1 Euro mindestens im
Opferstock. Hervorragend.
Also ich bezahle es, aber trotzdem ist dieses Fehlverhalten, wie verwerflich hältst du das?
Ich wusste nicht, dass es eine Skala gibt für Fehlverhalten. Ja, vielleicht schon zwischen mittelmäßig und grob. Ich halte das für, ohne jetzt Absolution erteilen zu wollen an dieser Stelle, für nahezu absolut.
Bist du auch nicht der Pfarrer?
Nahezu absolut unverwerflich. Schon alleine aus dem Grund, wenn jemand vor Ort wäre, ja, der Pfarrer, der Mesner oder wer auch immer, dann würden die sagen, ja, machen Sie bitte, los geht's. Ja, und Gott oder welche größere Macht auch da draußen ist, die ist doch für alle da, im besten Fall, und somit auch der Strom.
Also selbiges gilt dann auch, da bin ich gar nicht drauf gekommen, ich hole an Friedhöfen Wasser, mein Trinkwasser kommt aus Friedhöfen.
Ja.
Und auch da, also ist ja meistens die Kirche nebendran, also da werfe ich dann halt immer einen kleinen Obolus ein, aber auch da wurde mir schon Wasserdiebstahl vorgeworfen.
Von wem denn? Von den Lesern deiner Bücher oder von?
Ja, tatsächlich. Kam tatsächlich schon. Und da hat sich mir also wirklich jegliches Verständnis verweigert, weil jeder tropfende Wasserhahn verbraucht mehr Wasser als ich. Ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen. Ich muss jetzt dort eine Lanze für die Leute brechen, die sich da kritisieren. Das nimmt insofern überhand, als mittlerweile Wohnmobilisten da auftauchen und ihren 80 Liter Wassertank füllen am Friedhof.
Schlimmer wäre noch, wenn sie anfangen zu reinigen am Friedhof, die Dreckwassertank, Abwassertank.
Ja. Also so gesehen muss ich den ein bisschen in Schutz nehmen. Also ich zapfe da natürlich nur 1-2 Liter, was ich jetzt auch, sag ich mal, entschuldbar finde, gerade wenn du halt dann noch kleine Obolus hinterlässt. Aber das gibt dann auch immer so einen kleinen Shitstorm.
Ja, um bei der religiösen Sprache zu bleiben, man muss die Kirche auch im Dorf lassen.
Passend, das ist das passende Moment hier.
Und genau, ja. Also ich bin selber gläubiger Christ, Katholik und gehe regelmäßig in die Kirche und ich wäre der Letzte, der das jemandem zum Vorwurf macht, das Recht auf Wasser abzusprechen. Und das ist ja auch die nachhaltigere Geschichte. Ja. Ich beobachte viele Wanderer so im Garmischer Raum, die holen sich dann noch am Bahnhof oder meinetwegen in einem Getränkemarkt irgend so eine 1,5 Liter Gatorade-Flasche. Und das ist für mich eigentlich der größere Frevel, da einen weiteren Beitrag zur Umweltverschmutzung zu leisten, indem ich mir eben dann eine Plastikflasche mitnehme und die irgendwo achtlos hinterlasse. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass du auch eine Plastikflasche, eine Aluflasche oder sowas hast und die eben 100 Mal zum Einsatz kommt auf einer Reise.
So ist es, genau, ja.
Ja, und das ist doch die nachhaltige Variante. Also insofern, es gibt da sicherlich ein Für und Wider. Allerdings bitte die Kirche im Dorf lassen.
Sehr, also bist du schon gleich noch mal sympathischer als schon vorher, weil genau das ist mein Argument. Ich habe dann auch gesagt, ja, was soll ich denn sonst machen? Also wo soll ich denn sonst Wasser herkriegen als Wanderer? Ja, kannst du ja kaufen. Und genau da ist auch mein Argument. Also das Plastik kostet ja dann mehr oder verschmutzt, also hat mehr Footprint, also ökologischen Footprint, als wenn ich da im Friedhof Wasser zapfe. Ne?
Sehe ich auch so, ja.
Ich werde jetzt in Zukunft argumentieren. Ich habe das mit einem Knigge, der hat auch gesagt, die Kirche im Dorf, jetzt habe ich meine schöne Entschuldigung dafür. Ne?
Darf ich dir noch eine Frage stellen? Du bist ja jetzt hier wirklich ultraleicht unterwegs. Ich habe gerade gelernt, du siehst sogar, oder das hattest du so wirklich sogar schon in der Talkshow gesagt, so neu kommt mir das gerade gar nicht vor, deine Zahnbürste ab.
Ja.
Du hast aber zwei Handys dabei, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das traue ich mir kaum sagen.
Oh, verzeih bitte, wenn ich jetzt was verraten habe. Aber es gibt ja auch Handys mit zwei SIM-Karten, nur mal so als Idee. Aber worum es mir jetzt eigentlich geht, es gibt doch inzwischen auch schon so ultraleicht Solarpanels. Und ich selber habe inzwischen in meinem kleinen Offroad-Auto eine Powerbank liegen mit Solarzellen. Und ich bin total überrascht, wie schnell es geht, damit mein Handy zu laden und wie schnell eben vor allem diese Powerbank wieder aufgeladen ist. Und falls es irgendein System gibt, da bin ich jetzt nicht ausreichend affin in diesem Bereich, ein Device gibt, das Solar integriert und du kannst gleich laden, ohne dass du eine Powerbank dazwischen hast, dann wäre das doch vielleicht auch noch eine ganz gute Idee.
Das klappt vielleicht bei dir. Also ich habe mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt. Kurzfassung ist, es klappt bei Wanderern nicht. Und zwar aus einem einfachen Grund. Auf deinem, ich weiß nicht, was du für ein Offroad-Fahrzeug hast, aber da kannst du die Powerbank genau nach der Sonne, das Solarpanel genau nach der Sonne ausrichten.
Ja.
So, ich als Wanderer habe maximal als Ausrichtmöglichkeit den Rucksack.
Ja.
So, und oben auf dem Rucksack, gerade ich bin ja auch dann im Wald unterwegs, hast du gar nicht die Möglichkeit, das optimal auszurichten. Das geht maximal in der Pause, also wenn ich mal eine Brotzeit mache oder Mittagspause, und das reicht dann nicht, um meinen Strombedarf zu stillen. Das heißt, also rein rechnerisch, weil dieses ganze Setup ist ja auch mit der Gewicht, du brauchst deine Powerbank, du brauchst dieses Solarpanel. Das heißt, ich komme zuverlässiger über die Runden, wenn ich dieses Gewicht in zwei Powerbanks oder eine große Powerbank investiere, als wenn ich ein Solarpanel mitnehme.
Also ach, die lädst du dann auch noch in der Kirche. Dann ist das was ganz anderes.
Die Powerbank lade ich natürlich nicht in der Kirche, weil ich habe ein Schnellladehandy. Mein Handy ist in 20 Minuten voll.
Ah, stark.
Die Powerbank bräuchte mehrere Stunden. Das mache ich dann nur. Deswegen habe ich ja meinen Ruhetag im Hotel.
Sehr gut.
Die wird da dann aufgeladen. Ne?
Alles ausgeklügelt. Ja, also tatsächlich, ich fahre einen Suzuki Jimny, um das zu beantworten. Und da liegt vorne drin einfach auf der Ablage eine Powerbank, die ist 10 Jahre oder älter, mit so einem kleinen Solarpanel drauf, integriert. Und ich bin wirklich baff erstaunt. Und ich denke mir, der Wirkungsgrad muss ja inzwischen höher sein bei den moderneren Panels und bei den modernen Akkus. Und ich bin aber baff erstaunt, wie schnell das Handy dort sich wieder laden lässt. Und ich hatte diese Powerbank seit 10 Jahren auch nicht mehr am Strom. Also es funktioniert. Und ich, super.
Aber jetzt mit Blick auf die Uhr muss ich jetzt doch nochmal eine letzte Frage stellen. Also zwar, das haben wir hier, ich sitze ja hier bei der Redaktion des Outdoor-Magazins und also im Vorfeld auf diesen Podcast entbrannte eine eifrige Diskussion.
Spannend.
Und zwar, ja, genau, die musst du jetzt auflösen. Und zwar, wenn wir jetzt, also es gibt ja die verschiedenen Nutzer, die man auf dem Wegen so trifft, ne? Also man begegnet anderen Wanderern, man begegnet Hundebesitzern, man begegnet also Mountainbikern und all solchen Menschen. So, und jetzt war die erste Frage schon mal, wenn du gehst also den Berg hoch oder runter und es begegnet dir jemand.
Ja.
Wer hat jetzt bitte Vorfahrt? Gibt es dort eine allgemeine Regel?
Also es gibt schon die allgemeine Regel, dass man sagt, der Schwächere vor dem Stärkeren oder der in der unangenehmeren Situation vor dem in der angenehmeren Situation. Und wir sind uns alle einig, auch wenn es auf die Gelenke geht, bergrunter zu laufen ist etwas einfacher als bergauf zu gehen. Deswegen hat bergauf Vorfahrt.
So, das haben wir auch durch Google-Recherche rausgefunden. Ich möchte jetzt hier eine Gegenposition.
Ja, mach das.
Ich möchte eine Gegenposition einnehmen, weil, vielleicht ist es an mich, weil ich ein armes, altes, schwaches Weib bin. Also ich bin immer froh, wenn jemand kommt, der sich den vorüberlassen kann. Es gibt mir eine gute Entschuldigung, eine Pause zu machen. Und dann warten die immer, dann muss ich, also ich finde das wirklich unangenehm, dann wartet nämlich der da unten kommt und ich muss mich dann extra abhetzen, damit er nicht so lange warten muss und bin fertiger als sonst wie. Mir wäre es lieber, ich warte und er geht vorbei. Verstehst du meine Argumentation?
Ah ja, ich verstehe sehr gut deine Argumentation. Ist auch absolut nachvollziehbar. Es gibt ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Zum Beispiel, wenn Essen verteilt wird, sagt man ja bei uns im kontinentaleuropäischen Bereich, dass die Dame zuerst bekommt, damit gesichert ist, dass sie etwas zu essen bekommt. Die Engländer machen das wiederum so, dass die Dame als letztes Essen bekommt, damit sie heißes Essen vor sich liegen hat. Also es gibt da sicherlich nicht so die eine absolute Wahrheit, sondern so eine allgemeine Erwägung, die in 80-90% aller Fälle eben die bessere Variante ist oder die geschicktere. Also gut und schlecht machen wir gar nicht als Unterscheidung. Wir sagen immer, was ist geschickt, was ist angemessen, was wäre ungeschickt und unangemessen. Und ja klar, wenn ich jetzt das Gefühl habe, das ist wie so mit einem Türe aufhalten, jetzt musst du dich extra abhetzen, dann haben die aber auch schon zu früh gewartet.
Ja. Ja. Oder man kann es auch so lösen, dass man halt sagt, geht mal vor. Geht mal vor. Also man kann ja dann kommunizieren, man sieht die ja, ne? Also ich versuche dann immer, weil ich will mich da nicht abhetzen. Vor allen Dingen das Schlimme ist, ich bin jetzt nicht gerade die eleganteste oder wie meine Wanderkollegen sagen, Grace and Elegance is your middle name, also ganz bestimmt nicht. Und ich will dann auch nicht, dass die mir zugucken, wie ich da so sehr elegant hochkriege. Also ich winke denen dann, so kann man es auch lösen. Und dann das Zweite ist, also habe ich auch gegoogelt, das war mir auch klar, wenn du einem Mountainbiker begegnest, eigentlich muss der Mountainbiker anhalten.
Unbedingt, ja.
Rein praktisch gehe ich immer zur Seite, weil ich will mein Leben behalten.
Ja, ich habe eine Zeit lang in Innsbruck gelebt, von 2011 bis 2016, und zwar oben in Mühlau, direkt am Arzler Trail Run hieß der, glaube ich. Das war auch mal von Scott die Weltmeisterschaftsstrecke oder sowas. Und ich bin relativ häufig morgens noch vor Sonnenaufgang hochgelaufen auf die Ruhmer Nadel. Das ist einer der Berge dort. Und wenn ich dann gegen Mittag zurückgekommen bin, gab es viele Downhill-Fahrer, die sich eben nicht getraut haben, den Trail zu fahren. Und dann haben sie die Wirtschafts- und Forstwege genommen. Und da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin der Auffassung, dass der mit dem mörderischeren Gerät mehr aufpassen muss, also der Fahrradfahrer im Zweifel, genau, als ich. Aber klar, es kostet mich im Zweifel weniger und meine Reaktionszeiten sind als Fußgänger auch besser. Und ich kann mich schlanker machen als der Mountainbiker. Ja, und das ist ja ein nicht ich nehme Rücksicht auf XYZ, sondern wir nehmen aufeinander Rücksicht. Also es gibt da auch eben beide Betrachtungswinkel und auch durchaus probaten Mittel zu sagen, okay, miteinander leben und nicht gegeneinander leben.
Also ich würde sagen, ganz pragmatisch, ne? Also wer leidet größeren Schaden? Im schlimmsten Fall ich kann den nicht einschätzen, ich weiß nicht, kennt der diese Benimmregel und vor allen Dingen, kann er sie überhaupt umsetzen? Mhm. Also wenn dem einfach die Bremsen durchgeht, der sein Gerät nicht beherrscht, dann provoziere ich, also dann kann ich zwar da irgendwie nicht aus dem Weg gehen und der muss bremsen und er hat einen Unfall, ich habe einen Unfall, das ist mir lieber, also ich trete immer da prophylaktisch zur Seite, weil ich nicht weiß, wie gut er sein Gerät beherrscht.
Ja, schön und gut, aber das ändert die Schuldfrage am Ende nicht. Also selbst wenn du zur Seite steigst oder trittst, ja, das mache ich auch, wenn ein Auto kommt, aber wenn es dich dann doch erwischt, ist im Zweifel der andere schuld.
Ja, aber ich würde sagen, oder was, also letzte Frage, den Zusammenhang, wo ich auch nicht so richtig weiß, was machst du mit Hundebesitzern? Also normal, also klar, wenn du jetzt dem Hundebesitzer begegnest, dann müsste der eigentlich seinen Hund an die Leine nehmen. Mhm. So, es passiert mir andauernd, die Hunde kommen angesprungen, springen an dir hoch, ja, der tut ja nichts hin und her. Aber wie verhält man sich dann? Also mir geht es bei dir am Wochenmarktbesuch, dass ich am liebsten ungespitzt den Boden stampfen möchte. Also ich bin da auch gänzlich unschuldbewusst. Hast du da eine Idee, wie gehst du mit so einer Situation und Hundebesitzer, Hund nicht an der Leine?
Also ich habe das große Glück, dass ich mit Hunden aufgewachsen bin, beobachte aber jetzt bei meinem 2,5-jährigen Sohn, dass der schon einen sehr, sehr viel größeren Respekt hat, als ich ihn jemals hatte vor Hunden. Und das, obwohl ich schon das ein oder andere Mal gebissen wurde und lerne dadurch eine ganz neue Perspektive. Und gerade wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin, da ist mir kürzlich ein guter Spruch ganz spontan gekommen. Und zwar hat mir jemand zugerufen, ein Hund stand schon an uns dran, hat dann bei meinem Sohn geschnüffelt und bei mir. Und dann hieß es, ja, der tut nichts. Und das war jetzt auch kein großer Hund, sondern so gerade kniehoch. Habe ich gesagt, keine Sorge. Ich aber. Ja, also der tut nichts, ich tue aber schon was. Ja, und ich wünsche mir da mehr Empathie eben und mehr Einsicht von Hundebesitzern. Und die sollten ohnehin ihre Hunde nur dann von alleine lassen, wenn auch Rückrufbarkeit garantiert ist. Ja, und da sind viele zu nachlässig tatsächlich. Und zwischen lässig und nachlässig liegt eben nur ein sehr, sehr schmaler Grat. Das darf man nicht vergessen.
Also Clemens, ich könnte jetzt mit dir noch eine weitere Stunde diskutieren. Also
wobei ich das Gefühl habe, verzeih, jetzt habe ich dich unterbrochen, was natürlich herausragend unhöflich ist, aber du beherrschst das ja schon alles aus dem FF, ja. Du bist so reflektiert. Fand ich auch gerade spannend bei einem der Punkte, die du genannt hast. Du nimmst ja schon immer die Perspektive deines Gegenübers ein, was ja nicht nur rücksichtsvoll ist, sondern meta-rücksichtsvoll. Ja, also insofern, dir kann man ja gar nichts mehr beibringen. Insofern, ich lerne gerade von dir und bin ganz demütig, um nochmal einen Punkt von Anfang an aufzugreifen. Danke dir, Christine.
Ja, aber ich habe viel gelernt, die 4i, wir sagen sie doch mal am Ende, ne? Also Ideale, Image, Interaktion und Instrumente. Und überhaupt, also wer noch mehr über Knigge lernen will, hier muss ich sagen, also du hast mich total beeindruckt. Du bist richtig, im wahrsten Sinne des Beninfluencer. Du bringst das auf TikTok und auf Instagram anderen Menschen bei. Du hast sagenhafte 500.000 Follower, die deinen Tipps dort folgen. Also wer noch mehr lernen will, einfach auf TikTok oder Instagram dir folgen. Ne?
Vielen herzlichen Dank. Und vergesst nicht bitte auch Christine zu folgen.
Das tun die hoffentlich schon, aber kann man nicht oft genug sagen.
Kann man nicht oft genug sagen.
Clemens, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder in einer Talkshow, in einem Podcast, vor allen Dingen auf einem Trail irgendwann mal.
Das würde mich wirklich wahnsinnig freuen. Du bist herzlich eingeladen, zu uns in den Süden München zu kommen. Ich komme auch gerne mal dorthin, wo du gerade unterwegs bist.
Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Happy Trails.
Vielen herzlichen Dank.